Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 12. April. Heute geht's bei uns um Folgendes. In seinem neuesten Buch versammelt der Fotojournalist und Reporter Klaus Petrus die Geschichten von Menschen, die sich irgendwie am Rand der Gesellschaft befinden.
Und ich denke schon, dass unsere Gesellschaft bisweilen die Tendenz hat, dass sie es braucht, um hinabzugucken auf andere, die es in dem Sinne nicht geschafft haben, um sich eben auch vielleicht auch abzuheben oder zu überheben.
Und dann geht es weiter mit unserer Serie zu der anstehenden Tour de Lorraine. Sicherheit ist auch weiblich. Mit diesem Slogan sollen Frauen in die Armee gelockt werden. Diese Frauenförderung in der Armee habe mit Feminismus aber nichts zu tun, argumentiert die XOA.
Es geht mir darum, dass wir das Militär als patriarchale Institution nicht unbedingt für vereinbar halten mit feministischen Werten.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Bis Mitternacht tagten gestern die eidgenössischen Räte im Rahmen der Sondersession zum Credit Suisse-Debakel. Nachdem der Ständerat noch Ja sagte zu den Finanzgarantien in Höhe von 109 Milliarden Franken, lehnte der Nationalrat diese im Anschluss ab. Mehrere Nationalratsmitglieder kritisierten die Chefetage der CS, Managerinnen und Manager, hätten mit ihren Geschäften zu hoch gepokert. Forderungen wurden laut, dass die Verantwortlichen für den Niedergang der CS für Schadenersatzzahlungen aufkommen müssen. Ein entsprechendes Postulat, das solche Möglichkeiten prüfen soll, wurde angenommen. Heute geht es im Bundeshaus weiter mit der Sondersession. Als erstes wird erneut der Ständerat über die Rettung der CS debattieren. Unter Notrecht hat der Bundesrat das Rettungspaket bereits bewilligt. Die Entscheidung des Parlaments wird also kaum Konsequenzen haben. Eine Ablehnung hätte nur die Wirkung einer Rüge, schreibt etwa die Deutsche Zeitung Die Zeit. Bei einer Straßenblockade in Zürich vor rund 2 Jahren verteilte eine Frau Wasser an KlimaaktivistInnen. Zudem hätte die ausgebildete Hebamme bei möglichen Verletzungen helfen wollen. Nun verurteilte das Zürcher Obergericht die 31-Jährige zu einer bedingten Geldstrafe wegen Nötigung und Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen. Dies, weil der Tram- und Busverkehr blockiert wurde, schreibt SRF News. Zudem muss die Aktivistin Gerichtskosten von mehreren tausend Franken tragen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Der deutsche Gesundheitsminister präsentiert heute seine Pläne für die Legalisierung von Cannabis. Einige Punkte sind bereits bekannt, schreibt die deutsche Tageszeitung Taz. Demnach sollen 3 Pflanzen im Eigenanbau erlaubt sein. Zudem soll jeglicher Besitz bis 25 Gramm als Eigenbedarf gelten. Die teilweise Legalisierung von Cannabis war einer der Punkte im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. In Myanmar sind bei einem Luftangriff des Militärs mindestens 100 ZivilistInnen ums Leben gekommen. Die Streitkräfte hatten gestern früh Raketen auf ein Dorf im Zentrum des Landes abgefeuert. Laut verschiedenen internationalen Medienberichten war der Grund für den Angriff ein Fest der Opposition. Und noch zum Wetter. Der morgige Donnerstag wird wechselhaft bei kühlen 8 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 800 Metern. Am Freitag gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken bei Tageshöchstwerten von rund 11 Grad. Samstag, Sonntag könnte es wieder vermehrt regnen bei ca. 10 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ein alkoholabhängiger Rentner, eine Großmutter, die bettelt, ein Familienvater, der 1300 Mal bei einer Prostituierten war. In seinem eben veröffentlichten Buch mit dem Titel «Am Rand» versammelt Klaus Petrus Reportagen und Fotografien von Personen, die sich eben da befinden. Irgendwie am Rand der Gesellschaft. Getriebene, eigensinnige, abgehängte und unsichtbare. Ich habe den Fotojournalist und Reporter Klaus Petrus gebeten, die Menschen zu beschreiben, die er für sein Buch porträtiert hat.
Also am Ende sind es, glaube ich, Menschen wie wir alle auch. Und diese Vorstellung, dass Menschen am Rand der Gesellschaft sind, ist ja eigentlich schon ein bisschen eine eigentümliche, suggeriert ja so, dass es einen Rand und eine Mitte gibt, in die die Gesellschaft aufgeteilt ist. Man redet dann bisweilen ja auch von randständigen Menschen und so weiter. Ist schon ein Thema für sich, glaube ich, diese Unterscheidung. Aber in meinem Buch geht es um Menschen, die, vielleicht kann man so sagen, irgendwie von einer Norm abweichen oder von etwas abweichen, von dem viele andere meinen, es sei normal. Und das ist eigentlich das, was mich letztlich an diesen Menschen interessiert hat, wie sie ihr Leben machen jenseits dieser vermeintlichen Norm.
Im Vorwort schreiben Sie ja, dass die gesellschaftliche Mitte diejenigen Menschen brauche, die am Rand seien. Warum?
Ich glaube schon, dass die Gesellschaft und namentlich unsere Gesellschaft irgendwie so aufgebaut ist, dass man ja das Gefühl hat, es gäbe so etwas wie eine Mitte, die sich eben auszeichnet durch eine gewisse Art von Normalität, aber auch dadurch auszeichnet, dass es Menschen sind in dieser Mitte, die ihr Leben im Griff haben. Und ich denke schon, dass unsere Gesellschaft bisweilen die Tendenz hat, dass sie es braucht, um hinabzugucken auf andere, die es in dem Sinne nicht geschafft haben, um sich eben auch vielleicht auch abzuheben oder zu überheben. Ich glaube schon, dass es diese Dimension hat von man schaut auf andere herab.
In Ihrem Buch präsentieren Sie ja 15 Reportagen von ganz verschiedenen Menschen, die eben am Rand der Gesellschaft sind. Einer dieser Geschichten möchte ich nun herauspicken. Sie ist vom Swiss Press Photo Award ausgezeichnet worden. Worum geht es in dieser Reportage?
Es ist eine Reportage, eine Fotoreportage über Erntehelfer, Erntehelferinnen im Berner Seeland. Leute, die in diesem Fall von Osteuropa kommen, jedes Jahr wieder in die Schweiz, dort Monate verbringen und auf den Schweizer Äckern aushelfen bei der Ernte. Aber sie sind weitgehend unsichtbar. Also man sieht sie nicht, sie kommen wie nicht vor. Natürlich sind sie da und vielleicht sieht man sie von der Ferne auf den Feldern als Silhouetten, aber als Menschen mit Namen, Biografien, Geschichten kennt man sie so nicht. In dieser Rolle kommen sie nicht vor, sie sind einfach wie unsichtbar als Erntehelfer. Und ich habe versucht, diese Unsichtbarkeit einzufangen. Und am Ende sind es Bilder geworden, schwarz-weiß gehalten, wo diese Leute eben nicht auftauchen. Und es sind meistens auch ein bisschen verblichene Bilder, die noch mehr diese Distanz betonen, oder jedenfalls war das mein Versuch, die Distanz zu betonen zwischen uns, die wir ja letztlich Konsumentinnen sind, dessen, was sie da produzieren, und eben diesen Erntehelfern, die dort arbeiten.
Wie funktioniert der Zugang zu solchen Menschen? Also wie ist es Ihnen möglich, dann eben zum Beispiel ErntehelferInnen zu porträtieren?
Das kommt sehr auf die Personen drauf an, auf die jetzt in Anführungszeichen Figuren der Geschichten oder auf die Themen. Manchmal sind es NGOs, die sich einsetzen, beispielsweise für die Erntehelfer, die mir dann Kontakte vermitteln. In einem anderen Fall sind es Leute, Bekannte, die ich kenne, die mir Hinweise darauf geben, dass es dort Leute gäbe, die vielleicht interessant sind. Manchmal ist es auch so, dass ich sie auf der Straße treffe, buchstäblich. Das klingt jetzt ein bisschen klischiert und so Reporter-Style-mäßig, aber es ist tatsächlich so, dass ich recht viel Zeit auf der Straße und Gasse verbringe und auch in Weizen. Es gibt eine Geschichte über einen Freier zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Da war ich über Wochen hinweg in diesen Freierforen und habe versucht, so Kontakte herzustellen. Kommt darauf an, welche Geschichten und welche Menschen es sind.
Gleich auf der ersten Seite des Buches steht von Schuld und Scham und Mauern zwischen uns und ihnen. Warum von Schuld und Scham?
Letztlich ist das Buch ein Buch über Scham. Das beginnt schon damit, dass die allermeisten Leute nicht wollten, dass sie mit ihrem richtigen Namen dort drin stehen. Und das ist nicht so, weil sie etwas zu verheimlichen hätten in dem Sinne oder etwas tun würden, was so nicht korrekt wäre oder wie man das nennen will. Nein, es ist irgendwie eine Form eben, dass sich die Leute schämen. Oft hat die Scham dann auch damit zu tun, dass sie glauben, sie hätten versagt. Oft geben sie sich selbst die Schuld dafür, obwohl es, wenn man ihre Biografien genauer anguckt, selten ein persönliches Versagen war. Es gab eben welche strukturellen Gründe, die dazu geführt haben. Aber in der Eigenperspektive der Menschen ist es oft so, dass sie schambehaftet sind und aufgrund dieser Scham dann eben auch versuchen, ihr Leben irgendwie zurechtzurücken, sage ich mal. Also es ist auch eine Art von fast Doppelleben, das sie teilweise führen. Da gibt es dann jene Taktiken, die sie anwenden. Auch das ist uns anderen in Anführungszeichen ja nicht fremd. Wir mogeln uns alle ein bisschen durchs Leben. Aber mir fällt gerade jetzt ein, Liselotte Krähenbühl, eine Geschichte, habe ich über sie geschrieben. Das ist eine Person, die von Altersarmut betroffen ist. Und die schilderte mir, dass sie immer wieder mal eingeladen wird von Bekannten oder Freundinnen, aber sie diese Einladungen einfach nicht annehmen kann, weil sie weiß, wenn ich eingeladen werde, dann muss ich zurück einladen. Und ich habe weder Geld, das zu tun, noch habe ich eine Wohnung, die sich zeigen lässt. Was macht diese Frau? Sie erfindet hunderttausende Ausreden. Das ist ein Beispiel. Oder die Geschichte über Hans-Peter Koller, der Rentner, der trinkt. Er schilderte mir, dass er jede, aber wirklich jede Denner-Filiale in Bern und Umgebung kennt. Und er macht sich minutiös Notizen, wann er wo ist, weil er nicht auffallen will, wenn er seinen Einkaufskorb eben mit Flaschen füllt. Auch das sind dann wie Strategien, die, also für mich muss ich sagen, sehr berührend auf eine Weise auch, aber dann auf der anderen Seite auch ganz normal. Es ist ganz normal, dass man so etwas tut, wenn man mit dieser Scham eben lebt und versucht, mit ihr zu Rande zu kommen.
Das knapp 200-seitige Buch «Am Rand» von Reporter Klaus Petrus ist im Verlag Christoph Merian erschienen. Bestellt werden kann es unter anderem beim Autor selbst info@klauspetrus.ch. Bis im September finden in der ganzen Schweiz Lesungen statt. Genaue Infos gibt's unter amrand.ch.
Rabe Info.
Heute feiert der US-amerikanische Jazzpianist und Komponist Herbie Hancock seinen 83. Geburtstag. Wir hören ein Stück von ihm aus den 1960er Jahren, das wohl tausendfach gecovert und gesampelt wurde. Hier ist Cantaloupe Island.
Thank you.
Rabe Info.
Sicherheit ist auch weiblich. Mit diesem Slogan will das Eidgenössische Verteidigungsdepartement Frauen in die Armee locken. Bis 2030 sollen 10% der Armeeangehörigen weiblich sein, Stand heute knapp 1%. Die Armee ist eine Männerdomäne. Gegen diese Frauenförderung wehrt sich die Gruppe Schweiz ohne Armee XOR. Frauen in der Armee hätten nichts mit Gleichstellung zu tun. Soldatin zu sein sei nichts Progressives, so die XOR, und fordert ein feministisches Konzept von Sicherheit. Roxane Steiger ist politische Sekretärin bei der XOR und hält im Rahmen der diesjährigen Tour de Lorraine einen Workshop zu der Militarisierung der Frauen. Sarah Heinzmann hat sie gefragt, wieso sich die XOR nicht mehr Frauen in der Armee wünsche.
Für die XOA hat der Militärdienst nichts mit Gleichstellung zu tun, da der Militarismus, der dem Militär ja auch zugrunde liegt, eine extrem ungerechte Weltordnung aufrechterhält. Und Frauen, die in dieses System hineingehen, endet es ja nicht unbedingt von innen, sondern wir sind der Auffassung, dass sie in diesem System eigentlich selber militarisiert werden und patriarchale Perspektiven verinnerlichen, die einem feministischen Wertesystem eigentlich fundamental widersprechen.
Sie von der XOA argumentieren also, dass es nichts mit Gleichberechtigung zu tun habe, Frauen in die Armee zu locken. Kann eine Frau für Sie also nicht gleichzeitig Feministin wie eben auch Soldatin sein?
Wir wollen das nicht auf eine individuelle Entscheidung reduzieren. Es geht mehr darum, dass wir das Patriarchat und das Militär als patriarchale Institution nicht unbedingt für vereinbar halten mit feministischen Werten. Es kann sein, dass man sich individuell in unserer patriarchalen Gesellschaft bestärkt fühlt oder unabhängiger fühlt, wenn man sich für das Militär entscheidet, aber das hängt auch mit Privilegien zusammen. Und für uns wird das Patriarchat, das System, nicht akzeptabel dadurch, dass Frauen darin besser repräsentiert sind.
Die Schweizer Offiziersgesellschaft sieht das aber sehr anders. In einer 2021 publizierten Stellungnahme fordert sie eine Dienstpflicht eben auch für Frauen. Und auch die NZZ-Journalistin Birgit Schmidt forderte letztes Jahr im Zusammenhang des Ukraine-Krieges eine allgemeine Dienstpflicht für Frauen. Sowohl die Offiziersgesellschaft wie eben auch die Journalistin Birgit Schmidt argumentieren mit dem gesellschaftlichen Bestreben, Frauen eben in allen Lebensbereichen gleichzustellen, also nicht nur beispielsweise in Lohnfragen oder juristischen Fragen, sondern eben auch, wenn es um das Rentenalter geht oder um die Dienstpflicht. Wie Sie eben dargestellt haben, sind Sie von der XOR der anderen Meinung, Sie wehren sich gegen diese Dienstpflicht für Frauen. So ein Feminismus, der die Gleichstellung in einigen Teilbereichen fordert, in anderen aber ablehnt, ist das nicht eine Rosinenpickerei?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat mit einer Vertretung von feministischen Werten zu tun, die, wie ich es vorher erläutert habe, eben nicht kompatibel sind mit einer patriarchalen Institution wie dem Militär. Und es ist ja ein sicherheitspolitischer Diskurs, der bis jetzt, bis anhin männlich dominiert war und ist und deshalb auch von patriarchalen Perspektiven geprägt ist. Das Militär als patriarchale Institution ist nicht vereinbar mit diesen feministischen Werten.
Sie von der XOA wehren sich also gegen dieses Konzept von Sicherheit, das vor allem auf Militarismus beruht. Roxane Steiger, wie sieht Ihrer Meinung nach ein solches feministisches Sicherheitskonzept genau aus?
Gerade die Pandemie hat uns zum Beispiel gezeigt, dass Sicherheit ganz andere Facetten hat als militärische. Zum Beispiel gerade im Gesundheitsbereich leisten Frauen einen großen Anteil an bezahlter, aber auch an unbezahlter Arbeit, die sich in der Schweiz in Milliarden Franken jährlich berechnen lässt. Und das Schlimme ist, dass in Staaten, die die Aufrüstung in Militarisierung investieren, genau in diesen Bereichen, die vor allem frauendominiert sind, gekürzt wird. Und für uns ist eigentlich wichtig zu betonen, dass Sicherheit seit immer weiblich ist. Solange das nicht anerkannt wird, müssen wir uns auch gegen jegliche Form von Pflichten für Frauen im Militär wehren.
Sie fordern also ein feministisches Sicherheitskonzept, das eben auch Aspekte von Fürsorge mit in die Idee von Sicherheit hineinnimmt. Geht man dann nicht die Gefahr ein, dass man Frauen eben wieder auf diese fürsorgende Rolle reduziert und Männer auf diese eher kriegerische Rolle?
Ich sehe den Punkt, das ist so, dass militarisierte Gesellschaften, dass dort eben oftmals diese traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit vorherrschen. Und wir wollen das eigentlich durchbrechen. Und deshalb da in diesem Bereich sind die Friedensbewegungen und auch feministische Bewegungen zentral, damit wir wegkommen von diesen binären Geschlechterrollen und zu einer Perspektive kommen, die irgendwie alle Geschlechter mit einbezieht. Und es ist wirklich ein Bestreben, dass man die wichtige Rolle, insbesondere von Frauen, die halt in leitenden Positionen der Sicherheits- und Außenpolitik nicht repräsentiert sind, vermehrt beteiligt sind an Friedensverhandlungen oder an Friedenssicherung, humanitärer Hilfe.
Roxane Steiger ist politische Sekretärin bei der Gruppe Schweiz ohne Armee. Wer bei diesem Thema mitdiskutieren möchte, kann am Workshop «Die Militarisierung der Frauen» teilnehmen, der im Rahmen der diesjährigen Tour de Lorraine stattfindet. Am Samstag in einer Woche um 13:30 im Brugger. Morgen geht es hier weiter mit unserer Serie zu der anstehenden Tour de Lorraine. Wir reden über die Verstrickungen von Kohle, Krieg und Klimapolitik.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 12. April. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Sarah Heinzmann. Und hier auf Rabe geht's jetzt weiter mit der Sendung Subkutan. Dort geht's heute ums Thema das Politische in der Musik. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.